Also, das ist ein Vogel, ein kleiner Tonvogel, habe ich in China auf einem Markt gekauft, im Kanton Sichuan.
Das merkst du dir dann?
Es wurde mir irgendwie so als eine Art Flöte verkauft und der konnte spielen. Ich habe vier Knöpfe, ich habe es nicht geschafft, zum Musizieren zu bringen. So, haben wir alles?
Fokus, 37 Sekunden.
Ah ja, was 37 Sekunden?
37 Sekunden.
Ah, Trigger, ja klar. Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become? Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns weiterhin treu sind und uns zuhören. Herzlich willkommen.
So ist es. Es ist abends.
Ja, ist abends. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen müde.
Ja.
Nach einem langen Tag. Sieht man es mir an?
Ja, man sieht es ein bisschen an.
Ich bin echt erschöpft, muss ich einfach sagen, wie es ist.
Die sogenannten Schlupflider hängen noch tiefer.
Ja, bei mir hängt's. Ich habe sowieso ein Problem mit meinen Schlupflidern, weil du so ansprichst, gell?
Ja, ich eh auch.
Ich habe wirklich ein Problem. Sie werden immer tiefer und tiefer und machen die Augen auch schon wirklich, wenn ich wirklich sehr müde bin, merke ich, dass diese Augen schon wirklich eine Beeinträchtigung ist.
Nein, und es ist ein Problem in unserem Beruf, weil wenn die Kamera von der Seite filmt und man sieht das Auge nicht mehr, schaut das einfach komisch aus.
Stimmt.
Ja, wir könnten einmal drüber sprechen, weil ich finde, es ist ein großes Tabu. Männer zum Schönheitschirurgen? Fragezeichen.
Ist das eine Schönheitsoperation, Schlupflider? Ist das eher was behindert? Also im Beruf behindert es wahrscheinlich, ja, weil meine Augen werden immer kleiner.
Genau, das behindert, aber das ist streng genommen eine Schönheitsoperation.
Ich habe ja auch immer rote Augen, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich habe auch immer rote Augen, ich wollte das nur noch schnell dazu sagen. Und da habe ich mal gefragt, hat das damit was zu tun? Nein, hat nichts damit zu tun. Rote Augen habe ich einfach.
Okay, aber die roten Augen haben auch nichts damit zu tun, dass du ein rötlicher Typ bist.
Ich bin einfach wahnsinnig empfindlich.
Genau, sehr sensibel auch.
Ja, ich bin halt ein sensibler Mensch.
Das bist du, das kann ich bestätigen. Ein sensibler Trampel.
Lass uns anfangen.
Ja, gerne.
Die Leute warten.
Richtig.
Die lieben Menschen da draußen warten. Heute muss ich sehr lieb sein zu den Menschen.
Wieso?
Ja, weil die Welt schwierig ist.
Das stimmt.
Deswegen ist heute viel Liebe gefordert.
Ich möchte dem nicht widersprechen.
Also, Fehler der letzten Woche.
Fehler.
Ja, wir haben ja fast schon eine Außenstelle. Sie ist nicht Biologin, sondern wie heißt die genaue Berufsbezeichnung?
Also im Großen und Ganzen ist sie Biologin, Laura Pabst.
Laura Pabst.
Liebe Grüße.
Laura ist fast schon
unsere Außenstelle. Sie gehört zur Familie.
Sie gehört zur Familie, weil sie dich natürlich
inzwischen
mit allen Themen, die dich interessieren, kennt sie sich noch ein bisschen besser aus, wie sie das beruflich macht.
Ich habe mir tatsächlich kurz überlegt, ob ich das erste Mal in meinem Leben zurückschreiben soll.
Ja, das wäre. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
aber das ist wirklich, also wenn das stattfindet, dann ist das wirklich
ein Bruch.
Ja.
Also wenn das jemand eine E-Mail beantwortet,
dann
weiß ich auch nicht mehr weiter.
Genau, dann weiß ich auch nicht. Dann fallen alle Brücken. Sagt man das? Nein, sagt man nicht.
Dann brechen alle Dämme, alle Brücken.
Fallen alle Tücher und es brechen alle Dämme. Na, wie geht's?
Wurscht,
ich weiß es.
Fallen
nicht.
Alle Brücken? Kenn ich nicht.
Ja, nicht. Gut.
Laura P., ich zitiere aus dem Zusammenhang, das ist ein sehr langes E-Mail, asiatische Hornisse, sehr spannend, Rufzeichen. Da konnte ich auch etwas dazulernen. Vielleicht ein Hinweis zum Artensterben. Die Honigbiene ist eine eingeführte Art, ein Zuchttier, das unsere heimischen Wildbienen verdrängt. Wildbienen machen den Großteil der Bestäubungsarbeit. Dazu gibt es seit ein paar Jahren Studien. Wenn man also die Honigbiene gegen das Bienensterben fördert, ist es etwas so, als würde man Hühner gegen das Vogelsterben züchten. Ein sehr komplexes, aber wichtiges Thema, weil es zeigt, dass wir sehr wenig über ökologische Zusammenhänge wissen. Und dann schreibt sie noch, Igel, Dachs und Uhu zählen zu den natürlichen Fressfeinden.
Ja, fand ich wahnsinnig spannend. Finde ich total spannend. Der dreht den wahrscheinlich um den Igel, weil der wird ja nicht direkt der Dachs oder der Uhu. Finde ich auch Wahnsinn, der Uhu, gell?
Mhm.
Der Uhu sieht wahnsinnig gut natürlich, ja. Fliegt völlig lautlos, fand ich auch total spannend, Uhu. Hab ich mal irgendwo einen Bericht gesehen, wo sie aufgenommen haben, verschiedene Vogelarten, wie laut und wie sie fliegen, hast du das Bild gesehen und die Lautstärke dazu gehört und es war wirklich jeder Vogel, sind welche und der Uhu.
Also ich mach nochmal den Vogel, bitte.
Den Vogel nochmal? Ja. Naja, es ist Der Vogel, ich mache nochmal den Vogel. Also, aber man sieht es nicht, es geht einem um die Arme. Eben, es ist sinnlos, ja. Es war wirklich faszinierend. Der Uhu fliegt lautlos, absolute Stille, elegant, toll, ganz toll. Der arme Igel. Ja gut, so ist es in der Natur.
Und zu dem gleichen Thema korrigiert uns auch Martina, nämlich lieber Simon Black, sehr wohl hat der Igel in unseren Breiten Fressfeinde, nämlich den Uhu und den Dachs. Und dann erzählt sie, dass man aber viele Dinge machen kann, zum Beispiel im Garten, sogenannte Totholzhaufen etc.
Ja.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Thema nochmal aufgreifen würdet.
Ich glaube, wir machen, da müssen wir speziell, also ich meine, es sind ja viele Themen, die da kommen, ja, also klar, da geht es gerade um Überwintern des Igels und so. Ja, weiß auch nicht. Also ja, ich finde es auch spannend, aber es ist jetzt irgendwie, bitte, wenn Sie einen Garten haben, informieren Sie sich, was Sie alles für Insekten und für Igel und für alle Tiere in Ihrem Garten machen können. Was man schon sagen kann, was einfach ein Rasenroboter ist, vermutlich nicht das Beste.
Das schreibt sie auch, dass das wirklich so ziemlich das Schlechteste ist, was man machen kann. Dazu vielleicht ist gesagt, weil wir sehr viele Tierzuschriften bekommen haben, auch Vorschläge, weil wir davon erzählt haben, dass wir im Programm eine Tierszene hatten, wo mehrere Tiere miteinander sprechen. Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, kill your darlings.
So ist es.
Wir haben eine Probenwoche hinter uns, sehr intensiv und wir sind durchs Stück und die Tierszene ist raus. Mhm. Sie funktioniert nicht.
Mhm. Ja, nicht, weil sie zu wenig geschrieben haben.
Nicht weil deswegen. Sie nicht genug Ideen hatten, sie hatten tolle Ideen.
Es war Schülertheater, nichts gegen Schülertheater.
Aber es war...
Du bist mit Schülertheater groß geworden.
ich habe Heinrich von Kleist im Stimmbuch gespielt.
Bitte. Das
ja, Kätchen von Heilbronn, der Graf vom Strahl.
Ich habe mich gewehrt dagegen, gegen Schülertheater, Gott sei Dank, das wollte mich auch, glaube ich, keiner haben, aber in meiner Erinnerung habe ich mich gewehrt dagegen, du hast es geliebt.
Ich habe es geliebt, das war mein erster Step into the business, you know.
Yeah, I know.
Aber ja, gut. Und die Laura wieder. Laura P. zu einem anderen Thema.
Ja, Mango.
Mango, Simon.
Ja, Mango ist nicht, also, das ist mir schon klar. Da muss ich mich jetzt wirklich verteidigen.
Soll ich es kurz sagen, du weißt es, ne?
Ich weiß es, das ist
das
mir
Trocknen
klar.
Der nicht heimischen Mangos über Nacht ist aus Nachhaltigkeitsgründen nicht zu empfehlen. Alles, was erhitzt wird, heiße Luft beim Föhn, Wasser im Wasserkocher und so weiter, frisst im Haushalt am meisten Strom. Mein bosnischer Schwiegervater hat erzählt, dass er als Kind keinen Kühlschrank hatte und sie die Melonen vom Sommer in die Erde eingegraben haben und dadurch über die kühleren Monate immer verfügbar waren. Wäre es einen Versuch wert?
Fand ich total spannend, aber da geht es ja darum, die Melone haltbar zu machen über den Sommer und nicht sie zu trocknen. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, kannst Luft trocknen und so weiter, gar keine Frage. Ich kaufe mir gerne, so, und jetzt ist es draußen, ich kaufe mir wahnsinnig gerne getrocknete Mangos und habe einfach versucht, diese getrockneten Mangos kommen auch im Bioladen, egal wo ich sie kaufe, meistens nicht aus Europa, sondern meistens von Übersee.
Ja, geht gar nicht anders. Also Mangos wachsen hier nicht.
Doch, in Europa wachsen sie.
Wirklich?
Ja, in Spanien eben zum Beispiel.
Aha, okay, so habe ich
die nicht zugehört. Die kommen mit dem LKW. Das sind so Bauern, wo du das direkt bestellen kannst, da gibt es keinen Zwischenhändler, sondern es geht direkt. Wenn man die da isst, ist das auch durchaus auf jeden Fall nachhaltiger, als wenn ich mir eine Flugmango kaufe, überhaupt keine Frage. Allerdings ist natürlich eine Südfrucht sowieso nie nachhaltig. Allerdings dazu gibt es wieder eine sehr interessante Studie oder einen Versuch von Weinsteffen, glaube ich, heißen sie. Diese Fachhochschule ist es oder Universität, bin ich mir auch nicht sicher, egal, in Bayern. Und die haben in Nordbayern bei einer Glasfabrik eine Versuchsanlage gebaut, wo sie die Abwärme nutzen. Und diese Abwärme von diesen Glasfabriken, also von sehr viel Industrie, ist ja die Abwärme nicht länger, kurz einfach erklärt.
Kurz.
Naja, ist gut, ich versuch's,
du sagst kurz.
Ja, es ist blöd, aber ich versuch's. Du könntest jetzt nicht deine Stadt damit heizen mit so einer Abwärme, weil die verpufft auf der langen Strecke. Das heißt, du müsstest entweder auf die Fabrik drauf ein Glashaus bauen oder neben die Fabrik. Dann kannst du die Abwärme aber nutzen. Und die nutzen diese Abwärme und haben Glashäuser gebaut und experimentiert dort mit Südfrüchten, Papaya und so weiter. Und die verwenden halt ausschließlich zum Heizen dieses Glashauses die Abwärme von der Industrie und versuchen Südfrüchte dort anzubauen und experimentieren, was geht gut, was geht nicht gut und so weiter. Worauf ich raus will, ist, die haben eine Studie gemacht tatsächlich, dass ein Großteil, das gilt jetzt nur für Bayern, ein Großteil der Südfrüchte, die per Flugzeug oder Flugobst sozusagen gekauft werden in Bayern, könnte durch, wenn die gesamte Abwärme der Industrie, die vorhanden ist, genutzt wird, so auch hergestellt werden. Mhm. Ja. ich schweife total ab, wie immer.
Wie immer. Ja.
Aber ich wollte nur sagen, irgendwie habe ich mir überlegt, wie kann man das machen und habe beim Trocknen selbst festgestellt, das ist definitiv nicht die Lösung. Mich hätte mehr interessiert, gibt es Lösungen, die halbwegs energiesparend stattfinden, aber wahrscheinlich gibt es nichts, weil sie sagt ja zu Recht.
Äpfel zum Beispiel.
Ja.
Die wachsen hier.
Ja, aber das, da geht es jetzt um den Trockenprozess.
Aha.
Für den Winter. Es geht ja nicht um das, was ich hier, klar, ich kann mir Obst von hier kaufen, gar keine Frage, das tue ich ja. Ich gehe auf den Bauernmarkt und kaufe mir Obst. Aber man will ja manchmal vielleicht eben, diesen Luxus gönne ich mir ab und zu eine Mango zu kaufen. Interessanterweise ist die Mango, die aus Europa kommt, direkt vom Bauern ohne Zwischen, also interessanterweise nichts, ist es logisch, auch wesentlich günstiger, auch obwohl sie eine Bio-Mango ist, als die Nicht-Bio-Mango, die im Supermarkt oder wo auch immer beim Discounter zu kaufen ist. Und na, außerdem kommt auch noch dazu, diese Südfrüchte schmecken oft wahnsinnig schlecht. Das ist schon fast Kulinarik-Thema. Aber die haben natürlich nie diese Frische.
Das stimmt.
Weil es ein Unterschied, ob was gepflückt wird und 3 Tage später bei mir im Zimmer ist und ich kann es essen. Oder ob was gepflückt wird und einfach 3 Wochen später irgendwie, wie auch immer, ob es mit Schiff oder wie auch immer kommt, einfach noch ewig unterwegs ist und roh gepflückt wird. Oder nicht roh, sondern nicht reif. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Nicht.
So, boah. Gut. Gut. Fertig soweit?
Ja, ja.
Danke, ich glaube, diese Geschichte ist wirklich abgehandelt. Wir haben sehr, sehr viel Post bekommen. Ja. Ich danke herzlich, ich schaffe es nicht mehr. Ich lese alles. Die Elisa N. schreibt eine wunderschöne Geschichte über ihre Geburt, fast ein bisschen intim, ich lese es jetzt nicht vor, aber doppelt sich mit einer ganz alten Folge, als du ja über deinen Urologen gesprochen hast. Auch sie wurde kurz nach der Geburt sozusagen relativ indiskret, während sie aufgeschnitten wurde, sehr lustig.
Zugenäht.
In dem Fall zugenäht, zugetextet und zugenäht.
Ja.
Und zum Abschluss noch, Caroline hat ein sehr, sehr schönes E-Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Und sie stellt die These auf, dass wir uns keinen Stress machen sollen, dass man im Wienerischen immer ein bisschen tief wird. Sie sagt, es geht gar nicht anders, beim Wurzeln, beim Reparieren, beim Autofahren kippt man sozusagen automatisch ein bisschen ins Primitive ab. Wir werden es weiterhin versuchen, ich möchte gerne weiter schwer intellektuelle Themen im Wiener Dialekt verhandeln. Eines Tages wird es vielleicht gelingen. Gut,
ich
das find, war's.
Dir gelingt es eigentlich immer ganz gut. Ich rede nur meistens zu lange. Du würdest es eh schaffen.
Ich würde es schaffen, vielleicht, das stimmt.
Danke. Ich bin ja der, der immer versagt, nicht du.
Nein, du versagst nicht.
Ja, aber nein, du bist es eigentlich.
Die Menschen sagen mir, der Simon erzählt die schönsten Geschichten. Wir trinken einen Wein heute, weil es abends ist. Alex und Maria Kopitsch. Perspektive 2020 wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Ernsthaft?
Ja. Also das trinken wir heute sehr zum Wohl.
Das wusste ich gar nicht.
Dann sind wir eigentlich schon im Thema. Ich habe ein Thema mitgebracht. Das Thema ist nämlich das Thema von der Folge 10, weil wir nicht fertig geworden sind. Ich habe von Max Frisch die Fragen. Ich habe 14 Fragen. Du hast die erste beantwortet. Das heißt, es blieben noch 13.
Ich wollte da noch was dazu sagen.
Bitte.
Zur ersten Frage. Wir machen jetzt... Also es ist ja keine Werbung für Alkohol, möchte ich dazu sagen.
Nein,
wir trinken eigentlich selten. Es ist die zweite Folge, wo wir was trinken.
Du trinkst fast nie Alkohol.
Ja, sehr gut. Wirklich. Danke, dass du mitmachst. Wirklich sehr gut. Was ist das eigentlich?
Ein roter Naturwein. Ich kenne mich auch nicht aus. Ich, wie der Gunkel sagt, meine Weinkenntnisse beschränken sich darauf, dass ich bei gutem Licht Rot von Weiß unterscheiden kann.
Bei gutem Licht?
Bei sehr gutem Licht. Nein, ich trinke es gerne, aber was es ist... Ist mir eigentlich wurscht.
Naja. Schönes Etikett.
Oft, ja, das ist genau, ich bin ein Etikettenkäufer.
Sehr schönes Etikett. Ist es. Ah, hast du das denn da was gar nicht? Ah,
ja, oft schreiben es die NaturwinzerInnen ja gar nicht mehr drauf, was drin ist.
Ja. So, pass auf, ich wollte ja, das ist ja fast Kulinarik, wenn man da jetzt über. Nein, ich wollte da noch was dazu sagen.
Wir, von wegen, warum wir so ein bisschen lasch sind. Wir haben die ganze Woche so, 14 nein. Stunden täglich geprobt. Aha. Und es ist jetzt Samstag, wo wir das aufnehmen, Samstagnacht fast schon. Und wir sind ziemlich durchgenudelt und haben uns deswegen eine Flasche Wein gegönnt und gönnen uns auch ein etwas Hatschertes reinkommen.
So ist es. Ich wollte aber was anderes sagen zuletzt.
Bitte, ich weiß, dass du was anderes sagen wolltest.
Es ging ja in der ersten Frage darum, ob ich an die Menschheit mehr oder weniger glaube oder nicht. Wir haben das am Samstag in der Früh aufgenommen, vor 2 Wochen. Also heute vor 2 Wochen haben wir die letzte Folge aufgenommen. Und es war sehr, sehr früh. An diesem Samstag hat die Terrororganisation Hamas Israel überfallen. So. Und das hat tatsächlich jetzt in diesen Wochen bei mir natürlich schon immer wieder diese Frage, weil ich ja doch eigentlich vehement dafür war, die Menschheit tatsächlich zu verteidigen. und mir auch viele Dinge noch untergekommen sind, trotz alledem, wie zum Beispiel Kunst und Kultur, ich glaube, ich habe es eh auch erwähnt, dass wir schon in der Lage sind, ganz tolle Sachen zu hinterlassen und deswegen ist es das auch wert, dass es diese Menschheit weitergibt. Allerdings muss ich natürlich trotzdem sagen, habe ich über diese Frage deshalb trotzdem die letzten zwei Wochen sehr viel und sehr oft nachgedacht. Auch weil ich festgestellt habe, wie sehr Menschen sich von Nachrichten und Social Media sofort unmittelbar beeinflussen lassen, bevor sie noch irgendein Buch zu irgendeinem Thema oder irgendeinen Faktencheck gemacht haben. Das schockiert mich tatsächlich in den letzten Wochen vehement. Ja. Also es ist ja so banal und lächerlich, dieser Vergleich ist, aber es ist ähnlich wie beim Fußball. Jeder ist Bundestrainer oder jeder ist Teamchef. Ja. Sobald das Spiel anfängt, keiner von denen hat nur im geringsten irgendwie eine Ahnung. Und jetzt ist es plötzlich im Internet, ist es voll von Nahost-Spezialisten. Und ich glaube nicht, also ich würde mich das nicht trauen und habe tatsächlich sicher in meinem Leben mehr als 20 Bücher über den Nahost-Konflikt gelesen und würde mich nicht trauen, nur irgendein Urteil öffentlich darüber zu machen. Deswegen würde ich bitte alle bitten, sich ein bisschen zurückzunehmen mit Anschuldigungen, auf welcher Seite auch immer, sondern zuerst einmal zurücknehmen, darüber schlafen, Faktencheck zu machen und sich dann einmal ein Bild zu machen und nicht einfach laut herumlaufen, neue Aggressionen in die Welt hineintragen und sich auf völlig falsche Seiten stellen, ohne es zu überprüft zu haben, ob es denn so ist oder nicht ist. Dazu würde ich gerne aufrufen. Und das war das, was mich sehr beschäftigt hat. Mhm. Aber trotzdem bin ich gespannt auf die nächsten Fragen. Ich entschuldige mich jetzt für dieses kurze, traurige Thema.
Ich möchte mich bedanken dafür. Ich gehe weiter mit der nächsten Frage. Eiskalt.
Bitte, ja.
Du musst 10 Fragen beantworten. Das heißt, du kannst 4-mal weiter sagen.
Ich dachte, ich habe noch 13 Fragen
ja,
vor mir.
Ja, aber ich wollte zur Folge 10 Fragen stellen, habe aber 14 vorbereitet, falls du irgendwelche nicht beantworten willst oder kannst oder sonst was.
Ja.
Frage Nummer 2. Entnommen dem Buch von Max Frisch. Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
Das absolute Gedächtnis würde bedeuten, nur auf mich, also dass ich mich an alles erinnern kann, was ich in meinem Leben je gehört oder erlebt habe.
Ja, und wahrscheinlich auch, dass du dir alles merken könntest, oder was du aufschnappst.
Ich würde es einmal so interpretieren. Ich möchte nur zuerst einmal klarstellen, die Interpretation dieser Frage, auf die ich jetzt antworten werde.
Naja, da ich die Fragen nicht selbst formuliert habe, weiß, sondern aber gestohlen habe.
Also ich kann ja nur
genau.
Ich kann ja nur für mich sozusagen, ich fasse die Frage so auf.
Gut.
Ich würde die Frage so auffassen, kann sein, dass es nicht so gedacht ist, aber so würde ich sie auffassen, dass es alles, was ich gehört habe, aufgeschnappt habe, gelesen habe oder gelernt habe oder erlebt habe, mir merke.
Mhm.
Nein.
Gut.
Möchte ich nicht. Ich kann es auch begründen.
Gerne.
Weil ich glaube, es ist ein wichtiger Teil bei uns Menschen, dass wir vergessen können. Weil vergessen, also damit meine ich nicht vergessen, wichtige Dinge vergessen, ja, sondern ich meine für uns, also zum Beispiel können wir uns ja auch an Schmerzen, wir wissen, dass wir Schmerzen hatten, aber wir können uns nicht an dieses Gefühl des Schmerzes erinnern, was wahnsinnig gut ist, dass wir uns nicht erinnern können. Weil wenn wir uns an jeden Schmerz erinnern könnten, seit der Geburt, würden wir uns wahrscheinlich aus unserem Zimmer nicht mehr rausbewegen.
Hm.
Das wäre vielleicht gut für die Erde. Aber es hätte uns nur sehr, sehr kurz gegeben, vermutlich.
Mhm.
Weil vermutlich hätten wir uns auch nicht fortgepflanzt.
Richtig. Und es würden auch alle Frauen wahrscheinlich nur ein Kind kriegen und sagen, das tue ich mir sicher nicht nochmal an.
Auch unter Umständen nur einmal Sex haben.
Jetzt machst du eine große Kiste auf.
Ja, aber es ist doch so schlussendlich, oder?
Ich verstehe das.
Ich meine, man könnte es mit, also ich meine, gut, es gibt vielleicht auch keine Sucht, weil keiner, ja, aber das stimmt nicht.
Warum nur einmal Sex haben? Sex muss ja nicht zwingend schmerzhaft sein.
Ja, aber ich weiß es auch nicht. Aber oft ist es beim ersten Mal ja nicht so richtig schön.
Ach so,
ja, schmerzhaft, so meine ich's.
Ja, das stimmt. Die ersten Erlebnisse, ja, okay, aber hui, wo geht's jetzt hin?
Wo fährst du gerade hin?
Sag einmal, jetzt habe ich einen verloren.
Bei mir bleiben, wo gehst du hin?
Hallo. So gesehen, ja, weil sozusagen, wenn zwei dilettierende Menschen aufeinandertreffen mit ganzen Hemmungen, die man halt noch hat, ist es, ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
So meinst du,
das Gute ist, dass du
es... Aber selbstverständlich, Geburt, wahrscheinlich würde keine Frau ein zweites Kind bekommen. Es gibt natürlich Frauen, die behaupten, ihre Geburt war das größte Erlebnis und Dings, aber...
Das möchte ich Ihnen auch überhaupt nicht absprechen.
Nein, auch nicht.
Nein,
aber ich glaube auch, dass das auch damit zu tun hat, dass wir eben vergessen können. Und ich meine, vielleicht ist das jetzt falsch, neurobiologisch, weil das wieder ein anderes Vergessen ist als das Vergessen von Daten. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Aber ich beantworte es mit meinem aktuellen Wissensstand und so, wie ich die Frage verstanden habe.
Dialektminuten.
So, jetzt hast du natürlich, klar. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Wenn ich ein bisschen weiter fahren gewesen wäre, hätte ich natürlich schon wieder Tier anfangen können.
Richtig, aber jetzt musst du die Frage beantworten.
Weil dann hätte ich gleich vom Budan reden können und
richtig,
so weiter.
Richtig, aber wir sind zum Glück hast schon einen Punkt.
Zum Glück haben wir den Punkt schon hinter mir.
Warst du lieber auf den ersten Blick oder soll ich nochmal kommen? Ha? So. Frage Nummer 3 für heute. Was fällt Erna zum Glück?
Was fällt Erna zum Glück?
Ja.
Also,
was fehlt Ihnen zum Glück?
Genau, Erna. Also, was fällt mir zum Glück?
Ja, dir persönlich jetzt. Ja, viel.
Viel. Muss ich einfach sagen, mir fällt viel. Ja. Aber ich habe auch viel. Es ist so meistens muss man diese Fragen ja so beantworten, aber gut, dass wir in der Dialektminuten sind. Weil meistens muss man so eine Frage, bitte, ich bin glücklich, ich habe gesunde Kinder, ich habe wirklich mehr als Glück. Es ist, ich lebe in einer Welt, oder in einer Welt nicht, aber ich lebe in einer Gegend, wo es friedlich ist. Das ist nicht überall so. Also kann man eigentlich nicht viel fühlen zum Glück. Aber nichtsdestotrotz spreche ich, oh je, jetzt muss ich trotzdem im Dialekt bleiben.
Na klar, muss ich mich schon zusammenreißen.
Aber trotzdem kann ich ja niemanden bei uns, auch wenn wir keinen Krieg haben, direkt bei uns, Konflikte haben wir trotzdem genug, kann ich ja trotzdem nicht mit allem glücklich sein, oder? Darf ich ja wohl.
Ja, muss
ich nicht ein Recht haben, nicht glücklich sein zu dürfen, oder?
Ja, aber das Recht hat da keiner angesprochen.
Naja, gut, ich will es nur sagen. Ich meine, ich habe auch ein Recht, nicht glücklich zu sein. Ja, das hat nicht jeder
aber
Mensch.
Aber das war nicht die Frage, ob du das Recht hast, sondern was da fehlt. Vielleicht fehlt da Geld oder fehlt da, weiß ich ja nicht.
Ein Geld fehlt mir immer. Da träume ich gar nicht drüber. Aber in Wien gibt es einen Ausdruck, für, wenn man kein Geld hat.
Das darf man nicht sagen. Das darf ich nicht einmal in den Dialektminuten sagen.
Eigentlich
nicht. Streng genommen nicht.
Nein, ich sag's nicht. Ich sag's eh nicht.
Ja. Dann stell ich dann lieber die nächste Frage, oder?
Ja, mach einmal.
Ja.
Was? Oder muss ich noch was dazu sagen? Weiß ich auch nicht.
Nein, warte nochmal vielleicht noch eine Frage, aber versuch sie zu beantworten.
Ich habe die erste auch beantwortet. Ich habe die erste beantwortet, die zweite beantwortet.
Bist immer ein bisschen ausweichend.
Na, aber wieso? Ich weiß nicht. Mir fällt viel zum Glück. Kannst du das sagen? Geld zum Beispiel fällt mir.
Ja.
Definitiv. Ich hätte gerne ein Haus.
Ja. Ich hätte auch gern, dass du ein Haus hast. Weil dann würde ich dich gern besuchen kommen.
Im
Garten sitzen.
Hätte mein eigenes Tonstudio. Ein Büro wäre auch nicht schlecht für uns.
Das stimmt.
Eine eigene Firma. Machen wir einen eigenen Sender.
Ja.
Machen wir einen großen Sender. Einen weltweiten Sender.
Leider sind die Dialektminuten jetzt vorbei.
Wir haben es
nicht geschafft, eine zweite Frage zu stellen.
Da wieder eine pusht. So ist es vorbei.
Ich finde, du wärst ein guter Senderchef.
Weiß ich nicht.
Soll ich dir eine nächste Frage stellen?
Ja, sicher.
Wir können jederzeit unterbrechen und sagen, die anderen Fragen kommen nächste Woche.
Nein, ich finde sie total spannend eigentlich. Ich finde es gut. Jetzt machen wir das. Es ist ja hängen geblieben das letzte Mal. Und jetzt ziehen wir das durch.
Jetzt ziehen wir das.
11 Fragen haben wir noch, wenn ich richtig belege, oder?
Wahrscheinlich. Was tun Sie für Geld nicht?
Naja, vieles.
Naja, wieder vieles.
Naja, ich würde wirklich vieles nicht für Geld tun. Ich meine, was ist das für eine Frage? Was tun Sie für Geld nicht?
Dann machen wir weiter, wenn du das nicht beantworten willst. Ich sage nicht, dass es leicht zu beantworten ist.
Ich würde für Geld niemanden töten, zum Beispiel. als klare Antwort. Warum sollte ich für Geld wen töten? Ich würde vielleicht aus einer Emotionalität heraus wen töten oder aus Wut oder eben ist ja Emotion. Also da klar, logisch, das kann ich im Affekt, was auch immer, aber für Geld, na, okay. So viel Geld, das definitiv nicht.
Hätten Sie von sich aus die Ehe erfunden?
Na, die Ehe hätte ich nicht von mir aus. Nein, die hätte ich nicht erfunden. Finde ich eine interessante Frage, weil die Ehe, also die Ehe verstehe ich ja als Bund jetzt eher als bürokratische Form. Also,
ich finde
die Ehe was Schönes, gar keine Frage. Und ich finde auch diesen Schwur eigentlich auch okay, dass man sich irgendwie einlässt aufeinander. Aber ich hätte jetzt das so nicht erfunden.
Es gibt einen tollen Podcast, Sternstunde Philosophie, den höre ich wahnsinnig gern von vom Schweizer Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß gerade nicht von welchem. Eine Frau, die relativ präzise durchdekliniert, dass die Ehe auch eine schwer patriarchale Struktur immanent hat und dass sie auch daher abzulehnen ist, so wie auch die deutsche Sprache männlich konnotiert ist. Aber das nur am Rande, du beantwortest ja hier die Fragen.
Ja, ich finde es aber interessant. Ich kenne den Podcast, aber ich kenne die Folge nicht. Aber ich finde es interessant, weil an das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht und es würde mich jetzt interessieren, aus welchem Grund genau. Aber gut, dann höre ich mir den Podcast mal an.
Das kann ich jetzt natürlich jetzt, es ist mir jetzt nur,
ich hör mir aber die Folge,
es
gibt ja,
man kann sie einfach nachhören. Eben, ja. Können wir in die Show Notes. Was bezeichnen Sie als männlich?
Ja, männlich ist für mich nur ein Begriff für ein Geschlecht, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm.
Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?
Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass die Welt gerecht ist. Ich glaube nicht daran, dass die Welt gerecht ist. An das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir eine gerechte Welt herstellen können. Wir können uns nur einer gerechten Welt annähern.
Richtig. Und wir könnten zum Beispiel mal eine Botzen-Erbschaftssteuer einführen als ersten Schritt. Das würde einen Schritt zur Gerechtigkeit führen, weil wenn du geboren wirst und schon einen Wettbewerbsnachteil hast, ist ja grotesk.
Ja.
Das möchte ich hier ins Treffen führen und das, obwohl ich sehr reich bin mittlerweile. So, wenn Sie alles Lachen abziehen, was auf Kosten von Dritten geht, finden Sie dann, dass Sie oft Humor haben?
Ja, ich finde, da haben wir oft...
Das zu 100%. Ich habe die Frage wirklich als suggestiv, also wenn das auf jemanden zutrifft, also, dann auf dich.
Das ist ja eine Frage, die wir uns oft stellen und ich finde... Ich werde sicher schon oft auf Kosten von Dritten gelacht haben, gar keine Frage. Aber ich versuche wirklich, das finde ich einen Lebensgrundsatz in meiner Humorskala sozusagen, nicht auf Kosten anderer einen Humor zu haben. Also irgendwie einen Witz oder wie auch immer. Also, ja, nein.
Ja. Frage Nummer 8 oder so.
Wir haben noch nicht 8 Fragen
gemacht. Naja doch, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die von letztens 9, also dann ist sogar Frage Nummer 10.
Also.
Was kostet zurzeit ein Viertel Butter?
Naja, das kommt darauf an, wo du es kaufst. Ich weiß es nicht. Wie jetzt kann man Butter?
Ich weiß es. Ja, wahrscheinlich 2 Euro, circa ein bisschen mehr.
Diese Frage kommt vor in Succession übrigens auch. Wo er, der, wie heißt der Vater? Wurscht. Ja. Die Kinder fragt, weiß ich irgendeiner von euch, wie viel ein halber Liter Milch kostet? Und
sie wissen es natürlich nicht.
Sie wissen es natürlich nicht, ja, ich weiß es auch nicht.
Succession ist eine fantastische Serie, eigentlich King Lear.
Ja.
Und ich möchte das deswegen jetzt gerade erwähnen, weil Succession war so ein bisschen die Idee von dir, diesen Podcast zu starten, weil es über Succession einen Podcast gibt, der hinter die Kulissen dieser Serie blickt.
Genau.
Und wir wollten diesen Podcast eigentlich wirklich nur begleitend machen, um dieses Programm oder das Entstehen des Programms zu besprechen.
Genau.
Genau.
Also es war so eine Grundidee von uns.
Mhm.
Wir wollten schon ein bisschen mehr dann, wie wir dann. Aber der erste Gedanke war genau der. Es ist relativ schnell zu einem anderen Gedanken
gekommen. Absolut. Aber das ist das Schöne, dass es so irgendwo hingeht, wo man gar nicht geplant hat, hinzukommen.
Das stimmt, ja.
3 Fragen hätte ich noch, lieber Herr Simon Black.
Soll ich da noch kurz was dazu sagen?
Zu Viertel Butter?
Nein, nicht zu Viertel Butter, sondern dazu, dass das machen die Amerikaner überhaupt sehr gern. Sie begleiten fast alle guten Serien, haben inzwischen einen Podcast, der hinter die Kulissen schaut, sehr gut ist. Wir sind sehr, sehr weit hinten, was das betrifft, im deutschen Sprachraum. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass jeder glaubt, dass, ja, das könnte man ja so nebenbei machen. Und man kann das nicht nebenbei machen, sondern es ist ein wahnsinnig großer Aufwand. Das kostet Geld, das ist nicht so einfach zu bedienen. Und es gerne dann so endet, dass na, die Schauspieler sollen einfach ein bisschen was reden.
Die sollen was erzählen, oder?
Eben. Und das ist es eben, und daran glaube ich scheitert, dass sich da keiner ernsthaft Gedanken dazu macht. Und es ist halt in Amerika tatsächlich eher ein wirtschaftliches Konzept. Es ist natürlich auch ein anderer Markt, weil ein englischsprachiger Markt ist und der ist halt weltweit und wir haben nur den deutschsprachigen Markt und nun wohnen im deutschen Sprachraum auch über 100 Millionen Menschen. Also so ist es jetzt auch wieder nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, liegt es hauptsächlich daran, dass natürlich niemand was investieren will, weil jeder sagt, das bringt ja nichts. Ja. Das ist Liebhaberei bei uns.
Ja.
Aber es kostet Geld in Wirklichkeit. Was schade ist, weil wirklich viele interessante Sachen wären. Also ich habe mir das oft schon gedacht. Ich habe mir das bei den Eberhofern schon oft gedacht. Das ist sehr spannend, finde ich. Hätte viele Fragen, ich hätte viele Sachen. Aber das ist ein Interesse, das hat, glaube ich, niemand.
Ja.
Aber bei den Entscheidern, meine ich.
Wir werden jetzt eine Firma gründen und dann machen wir das. So, wofür sollte man dich loben? Gemein, gell?
Das ist wirklich gemein.
Also mir würde viel einfallen, aber die Frage musst du beantworten.
Ich finde, man könnte mich loben dafür, dass ich nicht zu jedem Scheiß-Thema irgendeinen Senf auf Social... Gut, ich habe kein Social Media, aber dafür könnte man mich zum Beispiel loben, dass ich nicht zu jedem Scheiß-Thema meinen Senf abgebe, innerhalb dieser Algorithmuszeit von, weiß ich nicht, 22 Stunden auf Insta. Ich glaube, bei Twitter waren es nur 6 Stunden, keine Ahnung, so irgendwie. Da gibt es immer Zeiten, die da einzugeben sind. Und das versucht ja jeder irgendwie zu halten, damit er auch noch seinen Senf geben kann, damit er auch noch im Algorithmus drinnen ist. Dafür könnte man mich loben.
Gut.
Das ist wahnsinnig dumm. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist wahnsinnig dumm, immer sofort seinen Senf abzugeben, ohne sich tatsächlich vorher zu informieren.
Die nächste Frage hast du eigentlich schon mitbeantwortet. Bist du eher dafür oder dagegen?
Das findest du, also
das interessiert. Nein, Entschuldige, das war jetzt, nein, bitte, beantworte sie, so wie du sie für richtig hältst.
Nein, sag, es würde mich jetzt interessieren, du bist der Meinung, ich bin eher dagegen.
Ja, aber auch, es gibt ja auch vieles, gegen das man zu sein hat.
Und naja, ich habe... Das ist vielleicht eine Schwäche von mir. Würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, es ist sicherlich eine Schwäche von mir, dass ich immer eher dagegen bin oder nicht immer eher dagegen, dass ich natürlich eher laut werde bei Sachen, wo ich dagegen bin, als bei Sachen, die ich gut finde.
Genau.
Und das ist sicher falsch. Denn da sind wir bei einem Thema, das viele Menschen nervt, wenn ich immer mit irgendwelchem Klimawandelzeug komme. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, das man andersrum angehen sollte. Da sollte man mehr dafür sein als dagegen sein. Und ich erzähle immer eher dagegen, wenn wir über Radwege schimpfen, dagegen. Ich sollte aber eher erzählen, wie schön es ist, wenn man, also ich müsste eher die positive Seite sehen, wie schön es ist, wenn wo was funktioniert. Und so sollte es doch überall sein. Also eher die Zukunft schön malen und die Zukunft optimistisch darstellen. Was könnten wir alles schaffen? Was wir jetzt versuchen mit Good News, hier so ein bisschen. Was vielleicht noch nicht ganz gelingt, weil ich mich da auch erst einarbeiten muss, aber es ist ja auch diese Aufgabe. Insofern, ja, es ist sicherlich eine Schwäche von mir, obwohl das nicht die Frage ist. Ich bin eher dagegen, ja.
Definitiv. Ja, es ist nicht um Stärke oder Schwäche, das war nicht die Frage.
Nein, nein, ich weiß, aber das ist vollkommen richtig, ich bin eher dagegen.
Letzte Frage, dann hast du es geschafft. Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen?
Wenn ich mir über noch nichts Gedanken gemacht habe, dann über meine Biografie.
Das ist ja...
Naja, übrigens ist es auch nicht, aber ich habe ja noch viel vor. Also...
Das berührt
mich. Ich finde
das schön, dass du hier sitzt, 52 Jahre alt, und sagst, ich habe noch viel vor. Also, natürlich. Und es freut mich, dass du viel vor hast, weil...
Naja, ich überlege gerade, wie könnte man anfangen mit meiner Biografie?
Logisch, Rufzeichen.
Weiß ich nicht, vielleicht. Weiß ich nicht, Biografie, völlig falscher Name dafür, keine Ahnung.
Ja.
Bis dahin, was bisher geschah, So fangen doch immer Serien, haben doch früher immer die Wiederholungen immer so, was bisher geschah. Und dann wusste man, okay, jetzt kommt die nächste Folge.
Richtig.
Vielleicht ist meine Biografie, was bisher geschah.
Okay. Dankeschön.
Das war's?
Mr. Black, Sie waren ein toller Antwortgeber. Ja, das wär's. Ich meine, ich habe das Buch von Max Frisch da. Wir können daraus in weiterer Folge irgendwann einmal wieder.
Genau.
Ja. Hast du für heute ein Thema vorbereitet?
Nein, aber wir sind ja schon wieder urlang unterwegs.
Wir sind eigentlich schon fast wieder, ja.
Deswegen würde ich jetzt einmal zu den guten News gehen. Ja. Nach dem allen. Einer kleinen Trinkpause.
Ich nenne sie gute Nachrichten. Du nennst sie gute News, weil du sehr viel in Amerika unterwegs bist.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich furchtbar. Ich finde es eigentlich schrecklich. Also haben wir gute Nachrichten gesagt?
Wir haben gute Nachrichten gesagt.
Ah, Entschuldigung.
Und Entschuldige. Danke an die Good Guys, weil ich finde den Jingle super, weil so eine Tröte kommt noch. Wir spielen ihn jetzt ab.
Gute Nachrichten.
Sehr cool.
Gute schön, Nachrichten. Oder? Mit sehr der schön. Pfeife, das taugt mir.
Sehr schön, ja, ich finde es auch gut. Mir gefällt es auch. So, gute Nachrichten. Ah, lustig, ich habe den Zettel verkehrt hingelegt. Fachzeitschrift. Also na doch nicht. Das ist der falsche Zettel einfach nur. Ich habe den Zettel her. Ich schreibe mir ja immer alles auf, du aber auch, du druckst es so schön aus.
Ja, ich mache mir jetzt sogar Ausdrucke.
So, das ist eine gute Nachricht. Lustigerweise, ist eigentlich eine gute Nachricht, die ich nach Deutschland schicken wollte. Mhm. Weil die uns in Österreich hören, die werden das alles schon gehört haben, diese erste Nachricht. Klimaticket, Stichwort Klimaticket. Ab 2024 stellt der österreichische Staat für alle zum 18. Geburtstag bekommen Sie ein Klimaticket für ein Jahr gratis.
Das ist großartig.
Ja, das finde ich wirklich, das finde ich, also das, in Österreich wird man das, also es werden wahrscheinlich jetzt fast alle ZuhörerInnen schon wissen, aber ich finde das zum 18. Geburtstag ein Jahr gratis ein Klimaticket und das gilt halt für den öffentlichen Verkehr, also für fast alle Öffis. Öffis, sagt man, glaube ich, gell? Ich sage immer falsch.
Öffis.
Öffis, sage ich immer. Aber eigentlich sagt man Öffis.
Öffis, weil es...
Wusste ich nicht. Das habe ich diese Woche gelernt übrigens.
Ja.
Von dir. Das kostet dem Staat Österreich 120 Millionen.
Ja.
Circa. Ich finde das gar nicht viel,
ich
muss
auch
ich
nicht,
sagen.
Wenn man sich denkt,
da kriegt jeder 18-Jährige so ein Ticket.
Sehr gut.
Also ich finde das wirklich was Tolles. Und ich glaube, vielleicht ist das... Das war wahrscheinlich auch die Idee dahinter und das ist mein erster Gedanke gewesen, das funktioniert sicher, dass du natürlich wahnsinnig viele Leute damit locken kannst und sagst, okay, jetzt kriege ich so ein Ticket, das nutze ich, jetzt fahre ich und die vielleicht tatsächlich und wenn es einige von denen dann sagen, Quatsch, ich fahre mit dem, weil ich hab's ja, ich steige jetzt nicht aufs Auto um oder das mache ich jetzt, das hat sich total gelohnt, es war super für mich.
Toll.
Da sind wir wieder bei dem Thema, die Sachen gut zu sehen. Und da fruchtet es das erste Mal nämlich. Mhm. Der Gedanke in die Zukunft, in eine schönere Welt.
Mhm.
Mhm. In eine Welt, wie sie schöner sein kann.
Mhm.
Das ist doch eigentlich toll. Du bekommst sowas von deinem Staat geschenkt. Man muss dazu sagen, für in Deutschland Lebende, wir haben in Österreich, in Wien speziell, zahlen wir 365 Euro für das Jahresticket. Was so viel heißt, wie du zahlst halt jeden Tag 1 Euro.
Wenn du kannst durch ganz Wien fahren mit ganz Wien Straßenbahn, fahren. U-Bahn,
genau.
Bus.
Also das sind diese Diskussionen, die man in Deutschland oft hat. Das ist nur so viel zu dem. Auch wieder was Positives. Vorbilder.
Vielleicht wenn die Stadt ja. Wien jetzt auch noch die Radwege ausbauen würde, ja, dann käme man wirklich ins Geschäft kommen. Ich weiß zwar nicht in welches, aber in ein Geschäft.
So ist es.
Ja.
So.
Danke, sehr gute Nachrichten. Du hast natürlich wieder mehr. Du hast natürlich wieder einen Haufen.
Ich habe 3 vorbereitet. Ich habe das letzte Mal 3 gehabt und dachte, ich mache heute auch wieder 3.
Wahnsinn, aber das kannst du nicht halten, den Schnitt. So viele gute Nachrichten gibt es gar nicht.
Es ist wirklich nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach.
Aber die Rubrik wäre erfüllt, wenn du eine pro Folge findest.
Ich habe aber 3. Stichwort Männerverhütungsmittel.
Okay.
Das ist es wiederum, es geht nach Österreich, weil Deutschland Folgendes gemacht hat. In Deutschland gibt es ab 24 das erste Mal eine Unterstützung zur Erforschung von Verhütungsmitteln für Männer.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob es in einem anderen Land das schon gibt, aber Deutschland unterstützt tatsächlich vom Staat staatliche Fördermittel, die Universitäten, um für männliche Verhütungsmittel zu forschen. Weil bei Frauen, das wissen wir, aber eben auch nicht alle, und ich glaube, viele Männer wissen es, denen ist es überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, den Frauen ist es allen bewusst, bei Männern tatsächlich nicht. Es gibt eigentlich kein Verhütungsmittel für Frauen, außer vielleicht Kondom, ja. Aber ich meine, es Verhütungsmittel, die sie halt irgendwie nur die Frauen verwenden sozusagen. Das Kondom wäre bei der männlichen Verhütung. Bei den Männern gibt es übrigens nur Kondom und Sterilisation.
Das ist lustig, wie du versuchst, vom Mikro wegzugehen.
Sterilisation.
Es gibt nur Sterilisation.
Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, bei Frauen ist es eben so, dass es wirklich sowohl physische als auch psychische Nebenwirkungen gibt, ohne Ende.
Das stimmt.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch wieder, das ist wirklich spannend, dass es einfach in der Forschung schlichtweg überhaupt diese Forschung gibt es mehr oder weniger gar nicht, die männliche. Das muss man einfach jetzt mal unterstützen, weil es gibt es einfach gar nicht, weil, ja, es war wurscht, ob die Frauen jetzt Nebenwirkungen haben oder nicht. Mehr oder weniger.
Wahnsinn, dass das alles, ja, wie viel da noch zu tun ist. Das ist völlig richtig. Danke dir für diesen
Punkt.
Das ist
eine gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht. Würde ich
jetzt mal sagen. Ja. Danke an Deutschland in dem Fall. Also muss man jetzt auch mal sagen. So, und deshalb, jetzt kommt die asiatische Hornisse. Nein, das ist jetzt wieder die so ein bisschen kippt, die Nachricht, wie auch immer das.
Okay.
Wo man sagen könnte, okay, in der Fachzeitschrift Nature Geoscience,
Die du wahrscheinlich abonniert hast.
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Nein. Aber, pass auf, es gibt jetzt eine sehr interessante Studie, das finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Also da sind wir jetzt bei tektonischen Platten sozusagen oder tektonischen Prozessen, also Plattenverschiebungen der Erdgeschichte. Und es gibt eine neue Studie, das ist ganz interessant, die ist mehr oder weniger berechnet, das berechnet mehr oder weniger das Ende der Menschheit.
Aha. Ja. Sozusagen, wann es kommt, oder?
Das ist eine gute Nachricht, allerdings nur für die Erde, nicht für uns.
Ja, aber ich meine,
aber es ist recht für alle. Aber im Endeffekt ist es für alle nicht gut. Also in 250 Millionen Jahren wird es wahrscheinlich diesen neuen Pangea Ultima. Das ist der neue Superkontinent. Gab ja schon einmal einen Superkontinent. Aha. Dann diese Platten driften ja immer auseinander. Und dann kommen wir alle wieder zusammen sozusagen. Alle Kontinente werden wieder zusammen sein. Das wird nicht mehr lebenswert sein für uns. Weil dadurch, dass wir zusammen sind, alle Kontinente eng aufeinander, wird Folgendes passieren. Das ist natürlich das sind viele Prozesse, die da stattfinden. Aber drei entscheidende Prozesse sind, erstens einmal wird in 250 Millionen Jahren wahrscheinlich die Sonne um 2,5% wärmer sein. Was jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun haben, sondern die Sonne wird wärmer, aber in 250 Millionen Jahren wird sie 2,5% wärmer sein und somit wird es schon sehr, sehr unangenehm sein für uns. Und auf diesem neuen Superkontinent werden wahrscheinlich nur noch, also 92% der Säugetiere werden da nicht leben können. Weil erstens im Inneren natürlich, durch die Entfernung zu den Ozeanen, die Hitze extrem ist, dann wird dieser Superkontinent sehr wahrscheinlich auf der Linie liegen, vor allem der Mittelteil auf der Linie liegen der heutigen Tropen. Durch die weite Entfernung zu den Ozeanen haben wir da eine extreme Erhitzung im mittleren Bereich dieses Superkontinents. Und das Zweite ist, durch diese tektonischen Prozesse gibt es mehr Vulkane und so weiter und deswegen eine viel höhere CO2-Belastung. Also insofern ist es ziemlich unmöglich für Säugetiere da zu leben.
Aber gibt es
eine neue Spezies?
Aber ist es realistisch, dass die Menschheit bis dahin nicht sowieso schon 800 Mal ausgestorben ist?
Sehr realistisch, wenn wir so weitermachen.
Okay.
Weil das, was jetzt passiert, wenn man das auch weiterrechnet, natürlich auch, wenn wir bei 5 Grad zum Beispiel sind, also wir wollten 1,5 Grad Erwärmung haben, das haben wir ziemlich sicher nicht geschafft, wir werden eher bei 2 sein. Da muss man das auch mal erklären kurz. Darf ich das kurz noch erklären?
Ja, bitte.
Das ist eine Durchschnittstemperatur, die errechnet ist auf die gesamte Welt. Über den Ozeanen, ein Großteil unserer Erdoberfläche, erwärmt sich die Luft natürlich viel weniger als über dem Land. Oder jetzt als Beispiel, wo wir gerade sind in Wien, in einer Stadt. Wenn 1,5 Grad ist, könnte das heißen, dass in der Stadt bei 1,5 Grad allerdings 8 Grad sind. Das heißt, diese 1,5 Grad, wenn man denkt, 1,5 Grad mehr oder weniger, es ist alles nicht so schlimm, ja. das gilt ja nur für einen Durchschnittswert und nicht für einen partiellen Wert.
Um Simon Schwarz zu zitieren, für mich ist immer noch Sommer.
Für mich ist immer noch Sommer. Heute übrigens hier in Wien tatsächlich auf meinem Thermometer am Fenster im Schatten 25 Grad.
Und wir schreiben den 21. Oktober.
Ist ganz gut.
Nicht schlecht.
Letzte Woche war es aber kalt.
Nächste Rubrik.
Deine, meine größte Angst aktuell.
Deine größte Angst, Simon, aktuell.
Eigentlich habe ich sie schon gesagt, ja, dass wir momentan gerade nicht mehr zuhören können, den Leuten etwa plötzlich Sachen behaupten in einer Radikalität, die einfach nicht stimmt, ja, dass wir Leuten was absprechen, was auch ihr gutes Recht ist. Und das finde ich gerade sehr, sehr schlimm, muss ich wirklich sagen. Also ich bin davon wirklich, ich bin auch überrascht, muss ich sagen, wie heute in der Süddeutschen ein sehr interessanter Artikel über die internationale Linke, die es schwer hat in der letzten Zeit, weil sie ihren, wie sagt man, ethischen Kompass oder weil sie den offensichtlich gerade komplett verloren hat und ihre Welt scheinbar zusammenbricht und sie sich auch von Terroristen nicht mehr distanzieren kann und irgendwie wirklich mehr oder weniger diese Front bricht gerade zusammen. Gut, so ist das im Leben. Manche Fronten brechen zusammen. Aber meine größte Angst ist, dass das nicht mehr aufzuhalten ist, weil die Menschen nicht mehr zuhören, weil die Menschen nicht mehr nachdenken, weil sie sich auch nicht Geschichte anschauen und vor allem keine geopolitischen Zusammenhänge anschauen. Meine größte Angst aktuell. Nächste Rubrik.
Heldinnen der letzten Tage. Oder der Zeit.
Ich würde als Heldinnen die Menschen, die wir sind die letzten Wochen durch die Stadt gegangen und haben Text gelernt zusammen, auf unterschiedlichsten Orten in Wien, unter anderem zum Beispiel im Volksgarten oder im Burggarten oder in Schönbrunn oder auch einmal sind wir rausgegangen am Wienfluss entlang. Und wenn man dann so eine zum Beispiel 75-jährige Joggerin sieht, die in komplett pink von oben bis unten, wo man denkt, okay, die hat sich wirklich was überlegt, das Outfit. Oder der Typ im Burggarten, der Parkwächter, der da wie ein Sheriff sozusagen würdevoll auf- und abschreitet.
Ja.
Das sind für mich Leute, die Welt bricht irgendwie zusammen, aber die nehmen sich die Zeit, irgendwie zu sagen, na, mir ist das wichtig, ich möchte was gleich schon. Das hat mich irgendwie berührt. Und der Oberheld ist David Beckham für mich. Ich habe gerade die Beckham-Doku auf Netflix angeschaut.
Ich bin noch nicht ganz durch. Deswegen kann ich noch nicht
so eine große Traurigkeit in sich, wie ich finde. Und aber gleichzeitig ein Perfektionismus, der mich zutiefst berührt. Er hat gesagt zum Beispiel, da gibt es eine wunderschöne Szene, wo der Regisseur sagt, in dieser Küche wurde doch bestimmt noch nie gekocht. Und er sagt, du wirst, ich koche hier jeden Abend, aber wenn alle schlafen, dann putze ich die Küche.
Das habe ich schon gesehen.
Dann putze ich die Küche. Ja. Das ja, genauso
fand anschaut, ich faszinierend. Ja.
Und dann gegen Ende zeigt er seinen Kleiderkasten her. Es ist alles farblich geordnet, sogar die Unterhosen liegen leicht gestaffelt, dass er auch alles sieht. Dann sagt er, oh, someone was here. Und richtet den Sack hoch, weil er offensichtlich bemerkt hat, scheiße, irgendwer war in seinem Kleiderkasten. Und dann sieht man ihn überlegen, ob er den Schritt noch gehen soll, und dann entscheidet er sich dafür und sagt, okay, komm jetzt noch weiter mit. Und dann zeigt er ein weiteres Ankleidezimmer, da hängen die Outfits für die ganze Woche.
Finde ich toll.
Ja.
Es ist wirklich toll. Ja. Also eben, was fehlt zum Glück? Vielleicht fehlt das auch noch zum Glück, weiß ich nicht. Nein, das fehlt mir jetzt nicht zum Glück, mir persönlich, ja. Ich wollte noch was sagen, also habe ich den Faden leider verloren, weil du irgendwas...
Weil ich schon viel geredet habe.
Nein, überhaupt nicht, aber du hast, da ist mir noch was eingefallen.
Ah ja, das Zeit.
Nein, überhaupt nicht, mir ist noch eingefallen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sich der Bundespräsident noch nicht gemeldet hat zum Spazierengehen.
Das stimmt.
Nur weil du gesagt hast, wir sind viel unterwegs gewesen und letztens haben wir ja erzählt, dass wir den Bundespräsidenten mit dem Hund spazieren gehen sehen haben.
Herr Präsident,
was ist los? Hören Sie uns noch immer nicht?
Sind Sie in Ihrer Traurigkeit gefangen, die wir Ihnen attestiert haben?
Ja.
Bitte, gehen Sie mit uns spazieren.
Dann geht es Ihnen besser.
Ich glaube schon.
Ja, ich bin's, der Präsident. Polizeipräsident.
Ich bin's, der Präsident.
War tolle, also ist ja Zitat.
Mhm. Ja,
weiß. In einer anderen Folge. So, Kulinarik.
Kulinarik.
Ja, wir haben ein E-Mail bekommen.
Na wirklich?
Zum Thema E-Mail Kulinarik. Und zwar wieder von unserer Postenkommandantin, Gerda Messner. die Frau, ja, die früher schon also, Damin
stimmt,
war.
Ja, stimmt, ja, die, ja, die Frau, die ja ganz, auf alte Begrifflichkeiten steht.
Wert legt. Und ja. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber irgendwie fasziniert sie mich, weil sie direkt zum Punkt kommt. Ich darf zitieren, ich würde gerne einen Beitrag zur Rubrik Kulinarik leisten. Finde, dass der gebackene Champignon die Mutter aller vegetarischen Speisen ist. Darüber könntet ihr ruhig auch mal reden. Mit freundlichen Grüßen, Gerda Messner.
Gerda Messner, der gebackene Champignon. Lustig, dass sie das sagt. Ist wirklich interessant. Das finde ich lustig, dass sie das sagt. Fällt mir natürlich auch sofort was ein zum gebackenen Champignon.
Das hätte mich gewundert, wenn dir nichts eingefallen wäre.
Nein, das ist wirklich gebackene Champignon. Meine, das ist irgendwie so eine... Ist, glaube ich, in der Familie meiner Frau eine Familientradition.
Aha. Ja, die Aussebochen mit Sauce Tartare, eines der besten Gerichte.
Ja, gebackenen Champignons. Ja. Ist ja etwas, was ich zum Beispiel eigentlich nicht so mag, muss ich gestehen. Ich bin aber auch kein Champignon-Fan.
Ich finde auch, ich mag es eigentlich, gut, ich mag den Fettgehalt, finde ich einfach großartig. Und ich mag Aussebochen.
Ah, das magst du. Ah, ja. Du magst Aussebochen.
Ja, nein, ich brauche viel so von dieser Soße, Soße da dazu. Dann geht es. Aber dann ist fast wurscht, dann könnte es auch also Zucchini drunter sein.
Das heißt, du bist wahrscheinlich auch ein Fish and Chips-Fan.
Ja, ich mag es gern fett.
Naja, ich mag das Außerbochenes, wie man sagt in Österreich, so Außerbochen.
Außerbochen.
Mag ich nicht so.
Magst du nicht so?
Nein, bin ich überhaupt nicht so Fan. Es gibt ja auch Camembert, Emmentaler.
Ja, gut. Gebackener Emmentaler, überbackener Emmentaler ist wirklich...
Ist das überbackener dann? Oder? Ich meine, das wird anders gemacht, oder?
Nein, das ist eigentlich das ist wirklich heftig. Das war ja, nein, als es losging mit vegetarischen Speisen, war das neben einem Germknödel die einzige vegetarische Alternative. Und das war wirklich ein Bettnagel. Also das ist wie ein Schnitzel, nur ist ein Emmentaler drunter.
Ja, ist viel fetter als ein Schnitzel natürlich. Richtig. Oder? Ich muss kurz was trinken, aber dann reden wir gleich weiter.
Wir sind schon... In der Crunch-Time, lieber Simon, sind das darf schon? Man nicht vergessen. Oh, möchtest du unbedingt, nein, noch was loswerden?
Nein, ich
Status möchte, zum Programm?
Ganz kurz, ich möchte schon noch beim Dings, ich wollte nur kurz sagen, zum Emmentaler und zum Camembert wird ja auch in die Fritteuse einfach geschmissen. Ich glaube schon. Champignons und werden einfach in die Fritteuse geschmissen. Hauptsächlich Fett dran.
Ja, oder wenn man es selber macht, kann man es halt wie ein Schnitzel auch sozusagen.
Okay, verstehe.
Geht schon.
Na, bin ich kein Fan. Bin meine, ich wirklich
meine
kein
Mutter,
Fan.
Meine Mutter macht das noch so und legt das dann... ins Mehl und ins Ei und so weiter.
Inzwischen kannst du ja auch Zucchini, Melon, alles außerbochen.
Das kannst du inzwischen kannst du alles machen.
Inzwischen also, kannst du alles kaufen.
Außerbochen. Zucchini, Melanzani.
Ist wahrscheinlich alles. Was weltweit. Kann das zugeordnet werden, außerbochen? Vielleicht schreibt uns Gerda Messner wieder. War das richtig der Name? Bin mir nicht sicher.
Gerda Messner heißt sie, ja. Ja. Also sie schreibt auch explizit dazu, dass wir ihren Namen nennen darf. Das müssen Sie uns bitte, wenn Sie ganz genannt werden wollen in den LeserInnenbriefen, müssen Sie uns das sozusagen aus Datenschutzgründen extra gesondert mitteilen.
Genau.
So,
das lass mich noch zu Ende sagen. Vielleicht kann uns Gerda Messner nochmal schreiben, wo das herkommt, der außerbochene Champignon. Das kann wahrscheinlich keiner sagen, weil außerbochen wäre es wahrscheinlich überall gehen auf der ganzen Welt, würde mich jetzt
vielleicht
interessieren.
Weiß es. Vielleicht weiß es, ich weiß es nicht.
Crunchtime, entschuldige, ich muss die Sprache völlig verändern. Ich muss anders reden. Du hast offensichtlich etwas vorbereitet für die Crunchtime.
Ich habe noch Termine. Es ist wirklich, wir möchten uns auch hier bedanken. Allgemein gehen die Zahlen zurück. Bei uns ist es glücklicherweise nicht so, weil wir diesen Podcast gestartet haben. Genialer Schachzug, verkaufen wir sehr viele Tickets für ein Programm, das noch gar nicht Premiere hatte.
Ja, toll.
Laufend weitere Termine werden veröffentlicht. Eva J. aus der Pfalz schreibt, was ist mit Deutschland-Terminen? Ja, das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch noch nicht, was ist mit Deutschland. Also wie gesagt, also wir werden natürlich nach Deutschland kommen. Es ist momentan ein bisschen so, dass wir ein bisschen überfordert sind mit dem Zuspruch, der da kommt und die Nachfrage. Wir haben, das Problem ist ja das, dass wir, das ist jetzt, wir haben also wir haben einfach auch viel zu tun, auch anders noch. Also wir drehen ja auch noch Filme und es ist, also wir wollen auch in die Pfalz, überhaupt keine Frage. Wir wollen ganz Deutschland bespielen, selbstverständlich. Da ist es natürlich schon auch eine Frage der Nachfrage. Vor 5 Leuten zahlt sich für uns nicht aus, irgendwo hinzufahren, weil da ist dann irgendwann die Rechnung für uns.
Ja, aber wer weiß, eine vielleicht sind sie mehr.
Ja, kann nicht sein, ich weiß es nicht. Aber das ist, ja, aber wenn es natürlich super Veranstalter gibt, die bis 2000 Leute füllen können, oder von mir aus auch, ja, wir können in einem Stadion spielen, 80.000, die werden sich schon da halten, die 80.000, gehen wir schon hin. Aber ja,
Was nicht aus Deutschland geht, sondern in Österreich, das Voting für den österreichischen Kabarettpreis in der Kategorie Online. Also wir sind Content Creator. Kann man noch bis 9.11. für uns abstimmen. Unter dem Link kabarettpreis.at/voting. Genau, wir freuen uns. Kann man einmal die Woche machen.
Ich habe noch nie was gewonnen, wo man abstimmen konnte.
Eben, ich.
Du schon.
Ich schon.
Ich noch nie.
Aber Simon, wenn wer alle Preise der Welt verdient hat, dann du.
Ich habe mal bei einer Tombola beim Ministrantentag ein Cognac-Kirschenglas gewonnen. Und es wurde mir von den großen Ministranten weggenommen, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ich endgültig mit dieser Berufung des Ministranten in meinem Kopf abgeschlossen hatte und wenig später rausgeflogen bin.
Ja, schöner kann man eigentlich die Sendung nicht beschließen. Bitte lassen Sie uns Sterne da auf den verschiedenen Plattformen. Das ist wichtig für den von Simon so gehassten Algorithmus.
Das ist jetzt ein bisschen blöd.
Die Verena schreibt, Idee für eine mögliche neue Mini-Rubrik, ein Kompliment. Jeder muss dem anderen am Ende ein Kompliment. Simon speibt in den Polster. Jeder muss dem anderen am Ende ein Kompliment machen.
Ja.
Ich habe dir schon eins gemacht. Ich finde, du hättest alle Abstimmungspreise der Welt verdient.
Ich bin wahnsinnig gern mit dir zusammen.
Bitte, ich steig in keinen Schneehaufen.
Wird Gott.
Good morning, stranger.
Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.